SRF 1.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Energiewende. Ja, sagt Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Biegler.
Das eröffnet uns in der KMU-Wirtschaft auch Chancen.
Nein, sagt Economy Suisse-Direktor Pascal Centinetta.
Jetzt sehen wir, dass in dieser Form diese Strategie in eine wirtschaftliche Sackgasse führt.
Die Wirtschaft ist sich nicht einig. Weshalb und wie geht es weiter? Dann Novartis oder Roche. Welcher Pharmakonzern hat die Nase vorn? Und schließlich reisen wir nach Aserbaidschan. Das kleine Land im Südkaukasus wurde in den letzten Jahren reich dank Öl und Gas.
In the public budget of Azerbaijan, actually around 75% of money is oil money. It's money no gained by economy. So this is a problem.
75% des Staatsbudgets stammt aus der Ölproduktion, sagt der Ökonom Ingilab Akhmadov. Das mache abhängig und sei gefährlich. Vor allem die Elite profitiert und das Geld zementiert das autoritäre Regime. Was der Rohstoffboom für die Menschen, die Wirtschaft und die Politik bedeutet, hören Sie hier bei uns im Trend. Am Mikrofon Susan Giger. Keine neuen Atomkraftwerke, dafür erneuerbare Energien fördern und energieeffizienter werden. Dies die Kernpunkte der bundesrätlichen Energiestrategie 2050. Verbände und Organisationen konnten Stellung nehmen zu dieser sogenannten Energiewende. Diese Woche dann lief die Vernehmlassungsfrist ab. Von der Wirtschaft hat man Bedenken erwartet, dass sie sich nämlich um die zu hohen Kosten sorge. Dennoch hat der Gewerbeverband nun Ja gesagt. Priscilla Imboden, Sie verfolgen die Energiethemen seit Jahren. Das hat doch ziemlich überrascht, dass die Klein- und Mittelunternehmer für die Energiewende sind.
Ja, in dieser Klarheit war das überraschend. Im Vorfeld hat sich der Gewerbeverband eher zurückhaltend und abweisend geäußert, aber sich nie ganz klar festgelegt. Und nun diese Woche hat der Gewerbeverband gesagt, wir stehen hinter dieser Energiestrategie und wir wollen daran mitarbeiten und weiterarbeiten, dass es in unserem Sinn umgesetzt wird.
Beim Gewerbeverband wechselte letztes Jahr die Führungsspitze. War das ausschlaggebend, dass der Verband sich grundsätzlich für die Energiewende ausgesprochen hat? Oder worauf führen Sie das zurück?
Das ist möglich, dass der Wechsel an der Spitze eine Rolle gespielt hat. Aber es war auch zu vernehmen, dass es von der Basis aus Druck gab. Denn viele Gewerbler, die sahen etwa in den Sanierungen von Häusern und im Installieren von Solarpanels auf Hausdächern Aufträge, Arbeitsplätze. Und deshalb hat der Gewerbeverband auch die Effizienzmaßnahmen, also Gebäudesanierungen, von Anfang an befürwortet.
Anders sieht es beim anderen Wirtschaftsdachverband, bei Economy Suisse aus. Die sind ja klar gegen die Energiestrategie. Die Argumente des Gewerbes wiegen hier offenbar nicht.
Nein, die Economy Suisse, die argumentiert konträr, ganz anders. Sie sieht wenig Chancen und vor allem Gefahren in der Energiestrategie. Sie stützt sich dabei auf eine Studie der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich, aus der sie folgert, dass die Wirtschaft im schlimmsten Fall um einen Viertel einbrechen könnte. Also das ist natürlich eine gewaltige Zahl und keine andere Studie unterstützt diese Sicht. Die Studie ist auch sonst etwas speziell. Sie blendet zum Beispiel den technologischen Fortschritt aus.
Aber Economy Suisse stützt sich auf eine Studie, die die technologischen Fortschritte ausschließt. Ist das nicht etwas naiv?
Ja, naiv oder nicht, das kommt darauf an, welchen Auftrag der Autor der Studie hatte. Er hat sich übrigens inzwischen auch gerechtfertigt und sagt, dass auch Befürworter der Energiewende in seiner Studie Argumente finden könnten. Also es heisst, die Economy Suisse hat die Studie so interpretiert, um sie als Vorwand zu nehmen, die Energiestrategie abzulehnen. Das ist einerseits etwas dreist, andererseits ist meines Erachtens ein Zeichen der Schwäche, wenn der Wirtschaftsdachverband auf diffuse Angstmacherei macht und keine anderen, stärkeren Argumente gegen die bundesrätliche Energiepolitik im Köcher hat.
Economy Suisse sagt aber, sie werde in Zukunft noch Vorschläge und Lösungen ausarbeiten, die der Verband dann auch präsentieren wird. Was ist denn da konkret zu erwarten?
Das ist schwierig zu sagen. Die Economie Suisse, die wiederholt stets, sie wolle Marktinstrumente und keinen Staatsinterventionismus. Doch ausgerechnet beim Paradebeispiel einer marktnahen Lösung, der ökologischen Steuerreform, die an einem späteren Zeitpunkt geplant ist, diese bekämpft sie mit allen Mitteln bereits heute. Obwohl genau das von Ökonomen als einer der besten Instrumente gesehen wird. Man darf also gespannt bleiben. Aber auch so ist das Vorgehen etwas seltsam. Die Economie Suisse hat im Grunde genommen seit letzten April Zeit gehabt, ihre Vorschläge zu unterbreiten. Wenn sie das bis heute nicht gemacht hat, zu einem Zeitpunkt, in dem sie noch in die Gesetzgebung einfließen können, so frage ich mich, wie ehrlich sie es wirklich meint mit konstruktiver Mitarbeit.
Fazit ist, die Wirtschaft ist gespalten. Was bedeutet dies für das gesamte politische Projekt?
Das heisst, dass momentan die Energiestrategie auf gutem Weg ist, umgesetzt zu werden, solange die Economie Suisse alleine als Wirtschaftsverband dagegen ankämpft. Und in ihrer grundsätzlich ablehnenden Haltung hat sie nur die SVP als Verbündete. Dann hat die Energiewende gute Chancen. Der Wirtschaftsdachverband ist zwar mächtig, aber er ist nicht so mächtig, dass er die Energiepolitik ganz alleine zu Fall bringen kann.
Trend.
Ende Januar beginnt der Reigen der Unternehmensabschlüsse. Zu den ersten, die ihre Zahlen vorlegen, gehören traditionell die beiden Basler Pharmakonzerne Novartis und Roche. Novartis-Chef Joe Chimenez ist zufrieden mit dem Resultat.
I'm pleased with the results.
Und Roche-Chef Severin Schwan fügt gar ein «sehr» hinzu.
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Thomas Oberer beobachtet für uns die Pharmakonzerne. Wer darf denn nun zufriedener sein, Roche oder Novartis?
Ja, schaut man sich die Zahlen an, so kann man sagen, Roche kann zufriedener sein. Roche hat letztes Jahr fast 10 Milliarden Franken Reingewinn erzielt. Bei Novartis waren es nur knapp 9 Milliarden. Dass es Roche besser geht, sieht man auch beim Umsatz. Zwar hat Roche noch nicht so viel verkauft wie Novartis, aber Roche konnte den Umsatz im letzten Jahr steigern, während es bei Novartis gar ein Minus gab.
Bei Roche sieht es also im Moment etwas besser aus. Weshalb? Was macht Roche anders als Novartis?
Man muss da eigentlich die unterschiedlichen Strategien der beiden Basler Konzerne sich anschauen. Roche setzt fast voll auf das Thema Krebsmedikamente. Da ist Roche klar die Nummer eins weltweit. Und diese Krebsmedikamente, die kann Roche eben teuer verkaufen. Da sind die Margen entsprechend hoch. Ganz anders die Strategie von Novartis. Da setzt man ganz auf verschiedene Standbeine. Die klassischen Pharmamedikamente, die stehen zwar auch im Zentrum, daneben wurden aber auch Generika, also Nachahmerprodukte, Impfstoffe, Diagnosemittel, Produkte für die Augen und nicht rezeptpflichtige Medikamente forciert. Diese Strategie, die wird in letzter Zeit immer wieder kritisiert. Novartis sei ein Gemischtwarenladen, heisst es, von allem ein bisschen zu stark verzettelt. Kommt dazu, Generika-Diagnostika, die sind letztes Jahr schlecht gelaufen. Deshalb finden viele Anleger die Novartis-Strategie im Moment nicht so toll.
Zentral bei Pharmakonzernen ist jeweils, welche künftigen Produkte nachkommen, also die sogenannte Produkte-Pipeline. Wo stehen die beiden Konzerne diesbezüglich?
Da stehen beide Firmen im Moment offenbar gut da, glaubt man ihnen selber, ihren Aussagen. Roche hat eine ganze Reihe von neuen Krebsmedikamenten, die bereitstehen. Daneben will Roche zudem auch noch im Bereich Alzheimer, Schizophrenie, Autismus zulegen. Auch bei Novartis ist die Produktepipeline gut gefüllt. Joe Chimenez, der Konzernchef, hat gesagt, man werde bald schon eine ganze Handvoll neuer Medikamente lancieren können. Und das ist bei Novartis ganz zentral, denn Novartis hat im letzten Jahr den Patentablauf des 6 Milliarden Verkaufsschlagers Diovan zu verkraften gehabt. Dieses Loch zu stopfen, das ist jetzt bei Novartis vordringlich.
Schlagzeilen machten die beiden Konzerne ja nicht nur wegen den Zahlen. Bei Roche zum Beispiel gab es Kritik am Grippemedikament Tamiflu bezüglich der Wirkung.
Ja, Tamiflu stand vor kurzem, man muss sagen, wieder einmal in der Kritik. Es wirke nicht, sagen gewisse Studien. Zudem stelle Roche nicht alle Unterlagen zur Verfügung, um Tamiflu seriös beurteilen zu können. Roche-Konzernchef Severin Schwan nimmt diese Kritik ziemlich gelassen. Man halte an Tamiflu fest. Man habe erst gerade in den USA die Zulassung für Kleinkinder erhalten. Das zeige, so Schwan, Tamiflu sei sicher.
Und Novartis wiederum stand in den Schlagzeilen, weil Daniel Vasella, beinahe der Übervater des Unternehmens, nach vielen Jahren den Hut nimmt. Die Kontinuität fällt weg. Ein Risiko für Novartis?
Ja, also stellt man auf die Börse ab, so ist das kein Risiko, sondern eher eine Entlastung. Der Aktienkurs ist nach dem Rücktritt von Daniel Vasella deutlich angestiegen. Offenbar erhoffen sich viele Anleger, dass mit dem Rückzug des, Sie haben es gesagt, Novartis-Übervaters die Möglichkeit für eine mittelfristige Neuausrichtung da ist. Auch wenn der aktuelle Konzernchef Joe Chimenez natürlich gesagt hat, nach dem Rücktritt von Herrn Vasella, alles bleibe beim Alten. Aber die Anleger, die sind jetzt gespannt, ob eben ohne Vasella die breit abgestützte Strategie mittelfristig allenfalls hinterfragt wird, wenn die Rendite eben nicht stimmt.
Danke, Thomas Oberon. Und gleich geht es weiter mit Aserbaidschan und dem Fluch des schwarzen Goldes. Zuerst aber die wichtigsten Wirtschaftsmeldungen der Woche.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Ivan Lieberherr.
Der Fall Wegelin zieht weitere Kreise. Die US-Steuerbehörde IRS will Auskunft über Transaktionen, die Wegelin über ihre Korrespondenzbank UBS in den USA abgewickelt hat. Ein Gericht in New York hat der Behörde erlaubt, diese Daten bei der UBS einzufordern. Alfred Mettler, Bankenprofessor an der Georgia State University in Atlanta, sagt dazu:
Das IRS kommt so an einzelne Elemente der Kundenbeziehung heran, ohne ein Amtshilfeverfahren einleiten zu müssen. Damit kann das IRS weitere Puzzleteile ins Gesamtbild einfügen.
Damit kann die US-Steuerbehörde allenfalls weitere potenzielle Steuerbetrüger identifizieren. Die UBS betonte, dass es nicht um Daten von UBS-Kunden gehe und auch keine Daten aus der Schweiz betroffen seien. Damit ist das Schweizer Bankgeheimnis nicht tangiert. Die Finanzchefs von Schweizer Unternehmen geben sich zuversichtlich. Gemäss einer Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte fürchten sie den starken Franken weniger als auch schon. Der Druck auf die Margen nimmt etwas ab, wie Deloitte-Chefökonom Michael Gramp sagt.
Es gibt wesentlich mehr Unternehmen, die jetzt wieder mit steigenden Margen rechnen. Wir sind aber bei weitem noch nicht an einem Punkt angelangt, wo dies die Mehrheit darstellt.
Und so bleibt die Kostenkontrolle nach wie vor ganz oben auf der Prioritätenliste der Finanzchefs. Die Deutsche Bank hat im vierten Quartal 2012 tiefrote Zahlen geschrieben. Der Verlust belief sich auf 2,2 Milliarden Euro. Schuld sind in erster Linie hohe Kosten für den Umbau des Konzerns. Zudem hat die Bank Geld für zahlreiche Rechtsstreitigkeiten auf die Seite gelegt. Facebook schreibt wieder schwarze Zahlen. Das Unternehmen hat im vierten Quartal 2012 einen Gewinn von 64 Millionen Dollar erwirtschaftet. Mittlerweile nimmt Facebook jeden vierten Werbedollar auf mobilen Geräten ein. Das ist ein Erfolg, denn bislang tat sich Facebook schwer, Werbebotschaften auf mobilen Geräten mit entsprechend kleinen Bildschirmen zu platzieren.
Trend, Thema.
Aserbaidschan. Die Hauptstadt Baku ist europaweit spätestens seit dem Eurovision Song Contest bekannt. Bekannt ist das kleine Land zwischen Russland und Iran, aber auch wegen seinen Rohstoffen. Auch die Schweiz ist seit einigen Jahren Abnehmerin von Öl aus Aserbaidschan. Öl und Gas brachten dem Land in den letzten Jahren viel Geld, doch der Reichtum ist ungleich verteilt. Die Elite in Baku profitiert, der Rest des Landes hat wenig davon. Und das Geld zementiert das autoritäre Regime von Präsident Aliyev. Über den Rohstoffboom und seine Schattenseiten, Judith Huber war in Aserbaidschan.
Die Stimmung ist ausgezeichnet, die Drinks sind teuer, das junge Partyvolk gut und sexy gekleidet. Das Geld liegt förmlich in der Luft. Im Chinar, einem der neuen, teuren Nachtclubs in Baku, der einem Verwandten des Präsidenten gehören soll. Vor dem Eingang parkieren Offroader. Vielleicht waren sie gerade vorher noch shoppen, die jungen Reichen, in einer der Luxusboutiquen am Rande der Altstadt. Die Millionen, die das Öl ins Land spült, sie sind fast mit Händen zu greifen. Von diesen Millionen merkt man im kleinen Dorf Bilachan ganz im Osten Aserbaidschans kaum etwas. Die Häuser ducken sich wie eh und je hinter hohen Zäunen. Die Straßen sind ungeteert. Pappeln rauschen, Gänse watscheln durch die schmutzigen Wassergräben am Wegesrand. Hier geht es um elementare Dinge, um sauberes Wasser etwa. Der Vorsitzende des Dorfkomitees von Bilachan führt uns zum Dorfbrunnen. Dieser ist seit kurzem saniert und von einem Dach geschützt. Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht sagt: Wir hatten vorher eine schmutzige Wasserstelle, an der nicht nur die Tiere getrunken haben, sondern auch die Menschen ihr Wasser holen mussten. Die meisten Häuser in unserem Dorf haben kein fließend Wasser. Nun haben wir einen separaten, überdachten Brunnen gebaut. Das erleichtert vor allem den Frauen das Leben. Die Frauen müssen alles Wasser beim Brunnen holen. Und sie erledigen auch die Wäsche dort. Das mussten sie bisher unter freiem Himmel tun. Jetzt sind sie vor Regen und Sonne geschützt. Und es ist erst noch sauberer dort. Die Brunnensanierung in Bilachan ist ein Projekt des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz, HEX. Das HEX gibt in Dörfern der Region den Anstoß für die sogenannten Dorfkomitees. Und diese Komitees wiederum überlegen sich, was das dringendste Problem ihrer Gemeinschaft ist und gehen dies an, wie hier in Bilachan. Die Region im Osten des Landes war zu Sowjetzeiten ein Zentrum des Baumwollanbaus. Die Landbevölkerung arbeitete in Kolchosen. Mit dem Ende der Sowjetunion brach das ganze Wirtschaftssystem zusammen. Die Industriebetriebe und Kolchosen verschwanden, die Leute verloren ihre Arbeit. Doch nun fließen dank dem Ölexport Millionen in das kleine südkaukasische Land. Innerhalb weniger Jahre hat sich das Nationaleinkommen vervielfacht. Zwar profitiert hauptsächlich die Elite aus dem Umfeld von Präsident Aliyev von dem Geld, doch ein wenig kommt auch bei der Bevölkerung an. Die Armutsrate Aserbaidschans ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Dank dem Öl steht das Land viel besser da als die Nachbarstaaten Armenien und Georgien. Der Ölboom ist kein Zufall, es steckt eine Strategie dahinter. Erklären kann diese Israfil Mammadov in Baku, ein hoher Manager bei Sofas, dem staatlichen Ölfonds von Aserbaidschan.
If you talk about the national oil strategy, it had three components.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion konnte Aserbaidschan endlich die Energieressourcen für sich selbst nutzen, anstatt sie nach Russland abzuführen. Doch es fehlten das Know-how und auch das Geld, um die Öl- und Gasreserven gewinnbringend erschließen zu können. Deshalb holte die damalige Regierung von Haider Aliyev ausländische Konzerne ins Land, allen voran BP.
The second question was, well, how are we going to evacuate?
Zweitens brauchte es einen Entscheid über den Verlauf der Pipelines. Die Regierung entschied sich für mehrere Pipelines in verschiedene Richtungen. Eine geschickte Strategie, denn sie setzte der bisherigen Abhängigkeit von Russland als Transitland ein Ende. Und sie katapultierte Aserbaidschan in die Liga der globalen Energieversorger. Die größte und bedeutendste Ölpipeline wurde durch Georgien bis in den türkischen Mittelmeerhafen Ceyhan gebaut. Diese Pipeline ist für Europa enorm wichtig, denn sie erlaubt es den europäischen Ländern, ihre Energieabhängigkeit von Russland zu verringern. Auch die Schweiz gehört seit ein paar Jahren zu den Abnehmern von aserbaidschanischem Öl. Doch der Rohstoffboom hat auch seine Kehrseiten. Der Ökonom Ingilab Akhmadov von der Khazar University in Baku kennt sie. Der Fluch des schwarzen Goldes ist sein Spezialgebiet.
If you will take into account classic assessment, classic picture, which
die Situation in Aserbaidschan sei zwar nicht so bedenklich wie in Ländern wie Nigeria oder Angola, aber auch sein Land leide unter der sogenannten holländischen Krankheit.
First, we cannot diversify the economy because really non-oil sector is very bad.
Das heißt, alle Sektoren außer dem Rohstoffsektor sind in schlechter Verfassung. Industrie und Landwirtschaft vor allem. Das Land schafft es nicht, konkurrenzfähige Güter herzustellen für ausländische Märkte, nicht einmal für den eigenen Markt. Es gibt keinen Wettbewerb, sondern eine Monopolsituation, in der die Elite alles beherrscht. Dazu kommt extreme Korruption. Ein großer Teil der öffentlichen Gelder fließt in die Bauwirtschaft, zum Teil in völlig überrissene, unrentable Projekte.
You see, in the public budget of Azerbaijan actually around 75% of money is oil money.
Drei Viertel des Staatsbudgets stammten aus der Ölproduktion, gibt Akhmadov zu bedenken. Das mache das Land extrem abhängig von diesem Rohstoff. Das sei ein großes Problem, vor allem wenn man bedenke, dass der Höhepunkt der Ölförderung bereits erreicht sei. Ein junger aserbaidschanischer Ökonom, der eine internationale Organisation berät, teilt diese Bedenken. Wir treffen ihn in einem Café in Baku. Seinen Namen will er nicht genannt haben. Auch er spricht von der extremen Abhängigkeit seines Landes vom Öl.
If there's an external shock to our oil industry,
bei sinkenden Weltmarktpreisen für Öl oder anderen Schocks für die Ölindustrie gäbe es keine anderen Sektoren, die diesen Einkommensverlust auffangen könnten.
We had a glimpse of what could happen,
einen Vorgeschmack von dem, was geschehen könnte, hat das Land während der Finanzkrise 2008 erlebt. Der Ölpreis fiel und schon sehr bald fehlte der Regierung Geld für gewisse große Infrastrukturprojekte. Während mehreren Monaten erhielten Angestellte keinen Lohn. Das führte zu Spannungen in der Gesellschaft und die Regierung sah sich für eine gewisse Zeit veranlasst, sich weniger repressiv zu gebärden und den Druck auf die Zivilgesellschaft und die Opposition etwas zu lockern. Ist also nicht nur die Wirtschaft Aserbaidschans fragil, sondern auch das autoritäre politische System des Landes? Auf der Suche nach einer Antwort treffe ich Erkin Gadirli, einen 40-jährigen Anwalt, der sich in der Opposition engagiert. Das System wirke zwar stark, sei aber schwach, sagt Gadirli.
I disagree that the system is strong. It's effective, as long as they have this money.
Das System sei zwar erfolgreich, aber nur, solange Geld da sei. Aber dieses gehe der Regierung mit dem Versiegen des Öls langsam aus. Und damit sei auch die Unterstützung der eigenen Leute gefährdet, denn
they don't have ideology to keep their own people loyal to. So there is no loyalty in the system.
Es gibt keine Ideologie, die den Staat zusammenhält und die Leute zur Loyalität verpflichtet. Es gibt auch kein Vertrauen. Es gibt nur das Geld. Das Regime hat es versäumt, einen Beamtenapparat zu schaffen, der nicht von Personen abhängt, sondern von Gesetzen und der damit berechenbar ist. Aber hier in Aserbaidschan sind Gesetzestexte nicht sehr aussagekräftig. Viel wichtiger ist es, jemanden zu kennen im Staatsapparat oder bei der Justiz. Das führt dazu, dass niemand das System unterstützen wird, wenn es einmal zu kollabieren beginnt, außer ein paar Superreichen, die sehr viel zu verlieren haben. Ist sich die Regierung dieser Gefahr bewusst? Wahrscheinlich schon. Sie weiß, dass die Erdölreserven endlich und Alternativen nötig sind. Deshalb investiert der Staat nun in die Förderung von Erdgas, vor allem in das riesige Gasfeld Shah Deniz. 2018 beginnt dort eine neue Förderphase. Elshad Nassirov, der Vizepräsident der staatlichen Erdölgesellschaft SOCAR, nennt Zahlen.
We're exporting 9 billion cubic meters and we expect to add to this production or export 16 billion cubic meters in year 2018.
Wir exportieren zurzeit 9 Milliarden Kubikmeter. 2018 werden es zusätzlich 16 Milliarden sein. 6 Milliarden davon sind für die Türkei vorgesehen, der Rest für Westeuropa. In Europa ist das Interesse groß an Gas, das nicht aus Russland stammt. Auch die Schweiz will aserbaidschanisches Erdgas. Und das ist auch im Interesse von SOCAR. Nassirov hofft auf Lieferungen in die Schweiz.
And some portion of this gas we aim and we hope that we will be able to bring to Switzerland.
Die Abhängigkeit der Schweiz von Aserbaidschan in Sachen Energie dürfte also zunehmen. Deshalb verwundert es nicht, dass auch auf diplomatischer Ebene enge Kontakte geknüpft werden. Mehrere Bundesräte sind in den letzten Jahren nach Baku gereist. Und 2009 wurde Präsident Ilham Aliyev in Bern empfangen. Und am diesjährigen WEF in Davos trafen sich gleich mehrere Bundesräte mit der Delegation aus Aserbaidschan. Dabei ging es auch um ein neues milliardenschweres Pipeline-Projekt. Denn das aserbaidschanische Gas soll durch eine neue Leitung nach Europa fließen. Noch ist offen, welchen Weg diese nehmen wird. Zwei Konkurrenzprojekte sind auf dem Tisch. An einem der transadriatischen Pipeline, kurz TAP, ist die Schweizer Energiefirma Axpo zu 42% beteiligt. Die Leitung soll ab der türkischen Grenze über Griechenland, Albanien und Italien führen. Ein Riesenprojekt. Dementsprechend heftig wird zurzeit lobbyiert. Der Entscheid soll im Juni fallen. Trotz neuer Pipeline, das Gas wird in Aserbaidschan die sinkenden Öleinnahmen nicht ganz kompensieren können. Doch dem autoritär geführten Land wird das Geld wohl nicht ganz so schnell ausgehen, wie gewisse Leute hoffen oder befürchten. Und so lange wird sich auch die goldene Jugend in den Clubs von Baku bis in den Morgen hinein vergnügen.
Das war Judith Huber über Aserbaidschan und den Fluch des schwarzen Goldes. Und das war Trend. Sie hören uns wieder in einer Woche, gleicher Sender, gleiche Zeit oder wann immer Sie mögen, im Internet. srf.ch/trend.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.